Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Mit einem Raumschiff voller Werwölfe von der Antike nach Mittelerde. Fantastischeantike.de, der Podcast. Eure Sendereihe zur antiken Rezeption in Fantasy, Science Fiction und Horror. Eine Audioproduktion von und mit Althistoriker und Fantastikforscher Dr. Michael Kloy.
Hallo zusammen zur 35. Folge von fantastischeantike.de, dem Podcast zur antiken Rezeption in der Fantastik. Ja, das ist hier erst die zweite Folge in diesem Jahr, was damit zusammenhängt, dass ich beruflich doch ziemlich arg eingespannt gewesen bin. Ich arbeite ja für Geisterjäger John Sinclair, wo ich mittlerweile übrigens neben meiner lieben Kollegin Amy Syed auch zum festen Podcast-Moderationsteam gehöre. Den Sinclair-Podcast, den verlinke ich euch mal in den Shownotes. Thematisch ist da sicherlich für die ein oder den anderen von euch etwas dabei. Zu meiner hauptberuflichen Beschäftigung mit Sinclair hinzu kamen noch einige nebenberufliche Projekte. So durfte ich einen wissenschaftlichen Aufsatz über Judith Vogts Roman Roma Nova schreiben und wurde zu einem Lexikonartikel über den alten Orient im Comic eingeladen. Das waren beides super coole Projekte, die mir unglaublich viel Spaß gemacht haben, die aber natürlich auch recht zeitintensiv waren, weshalb der Podcast leider ein wenig auf der Strecke geblieben ist. Jetzt im Moment, jetzt habe ich wieder was mehr Luft und hoffe, dementsprechend auch wieder häufiger Podcasts aufnehmen zu können. Eigentlich wäre auch diese Folge hier bereits vor mehreren Monaten erschienen. Ich hatte nämlich schon alles aufgenommen und dann leider erst beim Schnitt der Tonspur bemerkt, dass mein Mikrofon nicht mehr richtig funktionierte, weshalb ich euch die Aufnahme nicht zumuten wollte. Danach war ich dann erstmal, ehrlich gesagt, ziemlich bedient und musste etwas Zeit ins Land ziehen lassen. Dann habe ich mir aber irgendwann ein neues Mikro gekauft und setze jetzt zu einem zweiten Versuch an, der hoffentlich gelingen wird. Toi, toi, toi. Wie ihr dem Titel der Sendung entnehmen könnt, geht es in dieser Episode um Kampfstern Galactica bzw. Battlestar Galactica, eine meiner absoluten Lieblingsserien, die aus den Jahren 1978-1979 stammt. Ich habe da schon mal einen Blogartikel drüber geschrieben, den ich selbst sehr mag und der auch bei den Leserinnen und Lesern von fantastischeantike.de gut angekommen ist. Daher ergänze ich heute meine wissenschaftliche Untersuchung aus diesem Blogbeitrag um ein paar persönliche Rückblicke aus meiner Kindheit sowie zusätzliche Informationen zur Serie und hoffe, dass sich das alles zu einer schönen Sendung ergänzt. Jetzt aber genug zur Einleitung, ab in den Weltraum. Beginnen wir mit meinem persönlichen Bezug zu Kampfstern Galactica. In den 1980ern hatten wir damals im nordrhein-westfälischen Kreis Düren mit unserer Dachantenne drei Programme: ARD, ZDF und WDR. Meine Familie hatte also kein Kabelfernsehen und keine Satellitenschüssel, sondern wirklich so eine altmodische Fernsehantenne auf dem Dach unseres Hauses, was bei schlechtem Wetter manchmal nicht so cool war, weil das die Bildqualität beeinflussen konnte. Also je nachdem hatte man dann so ein bisschen Schnee im Bild. Wenn es ganz hart kam, konnte man auch gar nichts mehr sehen. Ich weiß noch, dass ich gelegentlich, wenn das Bild jetzt mal nicht so gut war, mit einem Besenstiel von einem Dachfenster aus die Antenne drehen musste, während dann gleichzeitig zwei Etagen tiefer jemand auf den Fernseher schaute, um mir zurufen zu können, wenn der Empfang endlich gut war. Das konnte ich ja vom Dach aus logischerweise nicht sehen. Also ich stand da wirklich auf so einer Leiter, und mit der Leiter ragte dann mein Oberkörper aus diesem Dachfenster raus und dann drückte ich halt mit dem Besenstiel gegen die Antenne, um die zu drehen, weil es natürlich viel zu gefährlich gewesen wäre, aufs Dach zu klettern, um die Antenne mit der Hand zu drehen. Normalerweise hat das übrigens in der Regel mein Vater gemacht, wenn sowas vorgefallen ist. Aber wenn der halt nicht da war und ich wollte was gucken, Na, und das Bild war nicht gut, dann musste ich da halt selber mit dem Besenstiel ran. Vielleicht haben wir auch noch andere dritte Programme und den ein oder anderen niederländischen Sender empfangen. Da kann ich mich aber nicht mehr genau dran erinnern, ob das schon zu diesem Zeitpunkt war oder ob das erst später kam. Jedenfalls konnten wir irgendwann mit unserer Dachantenne auch den Privatsender RTL Plus anschauen, womit sich mir dann in Bezug auf US-amerikanische Fernsehserien das Tor zu einer neuen Welt öffnete. Denn auf RTL Plus lief an jedem Werktag abends um 19 Uhr irgendwas eine bestimmte Serie, die dann bis etwa 20 Uhr dauerte. Also an einem Tag kam dann halt zum Beispiel immer Knight Rider mit David Hasselhoff und an einem anderen Tag immer der 6-Millionen-Dollar-Mann mit Lee Majors. So war die Woche dann durchgetaktet und man wusste immer ganz genau, was wann im Fernsehen kam. Mittwochs war von März bis August 1989 ein ganz besonderer Tag, denn da kam Kampfstern Galactica. Und diese Sendung zählte für mich, damals 10 Jahre alt, zum Größten, was die damalige Fernsehlandschaft zu bieten hatte. Das war meine Serie und ich weiß ganz genau, dass ich keine einzige Folge verpasst habe. Als nämlich irgendwann Urlaub anstand, habe ich meine Cousine gebeten, die ein oder zwei Folgen, die ich ferienbedingt verpassen würde, auf VHS-Videokassette für mich aufzunehmen, was dann auch funktioniert hat. Wann genau RTL Plus den Pilotfilm ausgestrahlt hat, der die Hintergrundstory der Serie erzählt, weiß ich nicht mehr, aber natürlich habe ich auch den damals irgendwann um den Dreh gesehen. Es gab da so mehrere Kampfstern-Galactica-Filme, die jeweils aus den Folgen der Serie zusammengeschnitten waren. Und natürlich habe ich mir auch die Folgeproduktion Galactica 1980 angesehen, in der die Galactica endlich den Planeten Erde erreicht. Dieser Ableger tut hier aber inhaltlich nichts zur Sache, weshalb wir an dieser Stelle nicht näher auf ihn eingehen müssen, der ist auch ehrlich gesagt nicht der Rede wert. Konzentrieren wir uns im Folgenden, also auf die ursprüngliche Serie Battlestar Galactica bzw. Kampfstern Galactica aus den Jahren 1978 und 1979. Es gab tatsächlich nur wenige TV-Produktionen, die so sehr meinen persönlichen Geschmack getroffen haben, wie diese Serie von Glenn A. Larson. Vielleicht war es diese ganz besondere Mischung aus Science-Fiction, Mystik und Mythologie, die mich mit meinen damals 10 Jahren so intensiv angesprochen hat und die ich natürlich im Folgenden detaillierter herausarbeiten möchte. Aber vorher sollte ich noch ein paar kurze Worte zum Serienschöpfer Glenn A. Larson und zum Cast der Serie sagen. Beginnen wir mit Glenn A. Larson. Glenn A. Larson lebte von 1937 bis 2014 und war ein US-amerikanischer Autor, Filmproduzent und Komponist, dessen Name in den späten 80ern und frühen 90ern fast allen Serienguckerinnen und Guckern geläufig gewesen sein dürfte. Denn Larson war an unglaublich vielen sehr populären Serien beteiligt, weshalb er immer an prominenter Stelle im Vor- und Abspann namentlich aufgeführt wurde. Ich beschränke mich jetzt hier mal auf die Nennung von wenigen Serien. Was er sonst so gemacht hat, könnt ihr dann gerne später selber nachlesen. Da ist sicherlich einiges dabei, das ihr damals, insofern ihr alt genug seid, selbst geguckt habt. Ich sag jetzt mal nur, Ein Colt für alle Fälle, Knight Rider, Buck Rogers, Magnum und Quincy. Hinzu kommen noch zahlreiche Serien wie der 6-Millionen-Dollar-Mann oder Simon und Simon, bei denen er an einzelnen oder mehreren Episoden beteiligt war. Und super spannend, er hat die Titelmelodien von zum Beispiel Quincy, Kampfstern Galactica, Ein Colt für alle Fälle und Knight Rider komponiert oder mitkomponiert. Das sind ja alles Melodien, die viele von euch auch heute noch im Ohr haben dürften. Glenn A. Larson war also ohne jeden Zweifel eine der prägendsten Gesichter des Fernsehens der 1980er Jahre. Mit dem müsste man sich eigentlich mal ausführlicher beschäftigen. Vielleicht ist das was für die Kollegen von der Rückspultaste. Viele Grüße. Wir kommen gleich jedenfalls noch einmal auf ihn zu sprechen, wenn es darum geht, welche Gedanken und Ideen er aus welchem Grund hat in die Serie einfließen lassen. Von Glenn A. Larson geht es weiter zum Cast der Serie. In der Serie spielten sehr viele Schauspielerinnen und Schauspieler mit, die ich damals und teilweise auch heute noch sehr cool fand. Ganz groß natürlich Lorne Greene, den die Älteren unter euch alle als Ben Cartwright, den Vater aus Bonanza, kennen, der in Battlestar Galactica als väterlicher Anführer Commander Adama aufgetreten ist. Richard Hatch als sein Sohn Apollo. Richard Hatch spielte übrigens auch in der Neuauflage der Serie mit, was ich sehr cool fand. Apollos Kumpel Starbuck, gespielt von Dirk Benedict, dem Faceman aus dem A-Team, der auch hier ganz klar als Womanizer angelegt war, den fand ich schon ziemlich cool damals, muss ich sagen. Interessant finde ich aus heutiger Sicht, wie Apollo und Starbuck als beste Freunde jeweils das apollonische und das dionysische Prinzip repräsentieren. Apollo als der eher vernünftige und verantwortungsbewusste junge Mann und Starbuck so eher als Vertreter eines, natürlich in Anführungszeichen, Wein-, Weib- und Gesang-Lebensstils. Dann war in den ersten 5 Folgen noch Jane Seymour dabei, die Hauptdarstellerin aus Dr. Quinn, Ärztin aus Leidenschaft. Die war damals übrigens auch mein Lieblings-Bond-Girl, nämlich Solitaire aus Live and Let Die, zu Deutsch Leben und Sterben lassen. Hin und weg war ich aber wegen Laurette Spang, die Cassiopeia spielte. Laurette Spang war blond und hatte so eine typische 70er, 80er Jahre Frisur. Da war ich als 10-Jähriger hin und weg. Den Trekkies unter euch möchte ich John Colicos nicht vorenthalten. Der spielte bei Kampfstern Galactica den Erzbösewicht Balta und in der ursprünglichen Star Trek Serie den klingonischen Commander Kor und somit den ersten Klingonen überhaupt. Der ist dann später auch in Deep Space Nine noch einmal als Klingone dabei gewesen. Witzig finde ich aus heutiger Sicht, dass eine regelmäßige auftretende Kinderrolle von Noah Hathaway übernommen wurde, dem Atreyu aus Die unendliche Geschichte. Aber auch Terry Carter als Colonel Ty, Herbert Jefferson Jr. als Boomer, Anne Lockhart als Lieutenant Sheba, Maren Jensen als Athena. Das war schon eine wirklich richtig coole Besetzung. Und dann die Gaststars. Lloyd Bridges als Commander Kane, Patrick McNee als Fürst Iblis, Britt Eklund als Tanner und, haltet euch fest, Fred Astaire als Chamäleon, der bei seinem Auftritt zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren bereit war, vor der Kamera zumindest ein paar wenige Tanzschritte hinzulegen. Ihr merkt, ich komme ins Schwärmen, aber ich möchte möglichst keinen der Schauspielerinnen und Schauspieler unter den Teppich fallen lassen und muss es natürlich doch tun, da ich euch sonst auch ein Telefonbuch vorlesen könnte. Nach diesen einleitenden Worten zur Serie wechseln wir jetzt zu meinem Blogartikel über. Der Vorspann. Auf die grandiose, von einem Orchester eingespielte Titelmelodie der Serie folgt ein Sprecher, der die folgende Einführung vorträgt. Ich lese das jetzt erst auf Englisch und danach auf Deutsch vor. There are those who believe that life here began out there, far across the universe, with tribes of humans who may have been the forefathers of the Egyptians or the Toltecs or the Mayans, that they may have been the architects of the Great Pyramids or the lost civilizations of Lemuria or Atlantis. Some believe that there may yet be brothers of man who even now fight to survive somewhere beyond the heavens. Ich zitiere an dieser Stelle, des leichteren Verständnis wegen, die Battlestar Galactica Wiki für eine deutsche Übersetzung. Manche glauben, dass das Leben hier doch draußen begann, weit entfernt im Universum, mit menschlichen Stämmen, die die Vorfahren der alten Ägypter, Tolteken oder Maya gewesen sein könnten. Einige glauben, dass selbst jetzt noch Brüder der Menschen doch draußen sind und um ihr Überleben kämpfen, irgendwo jenseits des Himmels. Auf Basis dieser Einleitung ist es mehr als offensichtlich, dass Battlestar Galactica in den Bereich der Präastronautik einzuordnen ist. Die Menschheit stamme womöglich nicht von der Erde, sondern aus dem Weltraum. Mit Ägyptern, Tolteken und Mayas werden drei konkrete Völker namentlich genannt, die Pyramiden errichtet haben und auch auf andere Weise durch erstaunliche kulturelle Leistungen in Erscheinung getreten sind, wobei allerdings außer Acht gelassen wird, dass die Ägypter diesbezüglich wesentlich früher anzusiedeln sind als die beiden mesoamerikanischen Völker. Mit Lemuria und Atlantis kommen noch Zivilisationen hinzu, die anders als die zuvor genannten Völker aller Wahrscheinlichkeit nach nie existiert haben. Die Idee ist jedenfalls, wie in der Präastronautik üblich, dass frühe Hochkulturen ihr Wissen aus dem Weltraum bezogen, wobei es in diesem Fall allerdings keine Außerirdischen sind, sondern die Menschheit selbst aus dem Weltraum zur Erde kommt, woraufhin das fortschrittliche Wissen über Raumfahrt und so weiter in der Folge offensichtlich verloren gegangen sein muss. Der letzte Satz der Einführung legt nahe, dass die folgende Erzählung in der Gegenwart der Zuschauerinnen und Zuschauer der Serie spielt, also diese Handlung im Weltraum wäre auf der Erde 1978-1979 anzusiedeln. Falls euch das alles völlig unbekannt vorkommt, was ich hier gerade gesagt habe, liegt das übrigens daran, dass die deutsche Synchronisation den Text des Vorspanns völlig umgeschrieben hat, sodass er kaum noch Übereinstimmungen mit dem Original aufweist. Die Rahmenhandlung. Im Laufe der Serie erfahren wir, dass die Menschheit ihren Heimatplaneten Kobol aufgeben musste, da dieser keine lebensfreundliche Grundlage mehr bot. Daher verließen 12 Stämme den Planeten, um sich auf ebenso vielen anderen Planeten, den sogenannten Kolonien, eine neue Existenz aufzubauen. Doch ist der Menschheit auch in ihrer neuen Heimat kein friedliches Leben vergönnt, da es zu einem Krieg mit den Cylons kommt, der ganze 1000 Jahre andauert. Schließlich täuschen die Zylonen, wie sie in der deutschen Übersetzung heißen, mithilfe des menschlichen Verräters Balta Friedensverhandlungen vor, die sie nutzen, um die 12 Kolonien bei einem Überraschungsangriff zu vernichten. Von den mächtigen Kampfsternen der Kolonien übersteht nur die von Commander Adama kommandierte Galactica den Angriff und nimmt sich der Überlebenden an, um in einem Konvoi von 220 Raumschiffen eine mythische 13. Kolonie der Menschen zu suchen, von der nur in alten Schriften die Rede ist. Die Erde. Da sich die Menschheit zum Zeitpunkt der Vernichtung der 12 Kolonien im 7. Jahrtausend ihrer aufgezeichneten Geschichte befindet, müsste diese, auf unseren Kalender umgerechnet, im 5. Jahrtausend vor Christus begonnen haben. Wenige tausend Jahre später scheinen die Menschen dann bereits die Erde erreicht zu haben, da etwa in diesem Zeitraum die frühesten uns bekannten Hochkulturen einsetzen. Dazu passt die Angabe in der Serie, der 13. Stamm sei vor ein paar tausend Jahren zur Erde aufgebrochen. Ägypter in Battlestar Galactica. Nachdem die Ägypter bereits explizit im Vorspann genannt werden, fällt schnell auf, dass die Helme der Raumjägerpiloten in Battlestar Galactica sehr deutlich an das Nemes-Kopftuch angelehnt sind, die traditionelle Kopfbedeckung ägyptischer Pharaonen. Hinzu kommt, dass wir bei der Zerstörung der Kolonie Caprica durch die Zylonen im Hintergrund gewaltige Gebäudekomplexe sehen, bei denen es sich um moderne Varianten von Pyramiden handelt. Um den ägyptischen Stil perfekt zu machen, finden wir außerdem einen Obelisken auf einem öffentlichen Platz vor. Ein weiterer Ägyptenbezug zeigt sich in Form des Kartenspiels Pyramids. Auf dem von Menschen besiedelten Planeten Paradin sind sogar die Gewächshäuser wie Pyramiden geformt. Wenn die Galactica in der Doppelfolge Lost Planet of the Gods den Planeten Kobol findet, von dem die Menschheit ursprünglich stammt, sehen wir ein Außenteam der Crew auf einem Planeten, der mit seinen Pyramiden und Säulen sehr an Ägypten erinnert. Das ist kein Wunder, schließlich hatten die Macherinnen und Macher der Serie einen Teil der Crew nach Luxor geflogen, um dort Außenaufnahmen für die Szenen auf Kobol zu drehen. So sehen wir da den Luxor-Tempel und den ebenfalls in der Nähe befindlichen Karnak-Tempel, sowie später auch die Pyramiden von Gizeh inklusive der Sphinx. Ein Raum, in dem sich innerhalb einer der Pyramiden das Grab des 9. Herrn von Kobol befindet, ist eindeutig ägyptisch eingerichtet. Denn der Herr von Kobol ist wie ein Pharao bestattet, während sein Siegel einer Sonnenscheibe mit Strahlen entspricht, wobei es sich tatsächlich um das Zeichen des ägyptischen Gottes Aton handelt. Die ägyptische Kultur bietet innerhalb der Erzählung dementsprechend das getreueste Abbild der ursprünglichen menschlichen Zivilisation auf dem Planeten Kobol. Jüdisch-christlich-islamische Bezüge. Bezüge zu den jüdisch-christlich-islamischen Überlieferungen zeigen sich alleine schon dadurch, dass Commander Adama namentlich an Adam, also am ersten Menschen der jeweiligen Überlieferungen, angelehnt ist, während ein Androide, der die rechte Hand des Verräters Balta ist, den Namen Luzifer trägt. Balta selbst könnte sich von Balthasar ableiten, der griechischen Variante eines babylonischen Vornamens, der sich gelegentlich im Alten Testament findet. Wie im Zusatzmaterial der Blu-ray zu erfahren ist, hatte Serienschöpfer Glenn A. Larson ursprünglich sogar mit dem Gedanken gespielt, die Serie Adam's Ark zu nennen, also Adams Arche, was den Bezug zu den drei monotheistischen Weltreligionen noch offensichtlicher gemacht hätte. In den Folgen War of the Gods 1 und 2 und Experiment in Terror treffen wir auf Wesen, bei denen es sich um ehemalige Menschen handelt, die eine höhere Entwicklungsstufe erreicht haben und den biblischen Engeln entsprechen. Deren Gegenspieler ist Count Iblis, der sehr an den Teufel erinnert und den Namen einer Figur aus dem Koran trägt, die Satan ähnelt und die Unterwerfung unter Adam verweigert hat. Die Doppelfolge War of the Gods ist geradezu vollgepackt mit der Bildsprache der drei monotheistischen Buchreligionen. Besonders deutlich wird dies, wenn wir Iblis wiederholt in einem paradiesähnlichen Garten vorfinden oder er ankündigt, Nahrung zu vermehren. Am Ende der Doppelfolge opfert Apollo, der Sohn Commander Adamas, sein Leben, woraufhin er wie Jesus von den Toten aufersteht. Dass Count Iblis ursprünglich auch selbst eines der höheren Wesen war und dementsprechend ein gefallener Engel ist, fügt sich daher gut in das Gesamtbild ein. In der Doppelfolge The Living Legend begegnen wir Commander Kane, der den Kampfstern Pegasus befehligt, der überraschenderweise wie die Galaktika den vernichtenden Angriff auf die 12 Kolonien überstanden hat. Der Name steht sicherlich in Bezug zu Kain, dem Sohn Adam und Evas und Mörder seines Bruders Abels, was sich sehr schön daran zeigt, dass Kane anfangs ein falsches Spiel mit Adama spielt, sich am Ende aber geläutert zeigt. Seine Tochter trägt den Namen Sheba, was sich von der Königin von Saba herleitet, die auf Englisch als Queen of Sheba bezeichnet wird. Die 12 Kolonien sind an die 12 Stämme Israels angelehnt. Die mythische 13. Kolonie, die sich auf der Erde befinden soll, dürfte durch die 10 verlorenen Stämme Israels inspiriert sein. Analog zu den 12 Kolonien gibt es einen Rat der 12, der die Geschicke der Menschheit leitet. Vor der Vernichtung der 12 Kolonien durch die Zylonen leitet Präsident Arda den Rat der 12. Arda ist die Bezeichnung für den 6. Monat des hebräischen Kalenders. Ganz offensichtlich von Sodom und Gomorra inspiriert ist Gomorrah, eine ehemalige Stadt der Menschen, die nun ein Zentrum des Zylonischen Reiches darstellt. Eine Stadt auf dem Planeten Kobol, bei der sich das bereits angesprochene Grab des 9. Herren von Kobol befindet, trägt den Namen Eden. Wo wir in diesem Abschnitt bereits mehrfach von den drei monotheistischen Buchreligionen gehört haben, auch zu Tora, Bibel und Koran gibt es in Battlestar Galactica ein Pendant. Denn im Book of the World, bei dem es sich um eine zentrale Schrift zu handeln scheint, ist der Exodus der Menschheit vom Planeten Kobol zu den Kolonien festgehalten. Die Parallelen zum Auszug der Israeliten aus Ägypten liegen auf der Hand. Äußerungen der Protagonisten wie »God help us« oder »Lord help us« deuten gelegentlich darauf hin, dass die Religion der Menschen der 12 Kolonien monotheistisch geprägt ist. Mormonische Bezüge. Der Name des Ursprungsplaneten der Menschheit, Kobol, leitet sich vom Stern oder Planeten Kolob ab, dem eine gewisse Bedeutung in den Schriften der mormonischen Glaubensrichtung zukommt. Allgemein hat Battlestar Galactica-Erfinder Glay A. Larson einige mormonische Elemente in die Geschichte eingebaut, was laut seiner eigenen Aussage damit zusammenhängt, dass er selbst mormonische Wurzeln hat, dazu später mehr. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass Larsen in einem Interview zu seinen Inspirationsquellen den folgenden, durchaus bemerkenswerten Satz der mormonischen Theologie aufgreift. So wie der Mensch ist, so war Gott. Und so wie Gott ist, möge der Mensch werden. Wie schon weiter oben bei den Engeln thematisiert, sollen auch die Herren von Kobol ursprünglich Menschen gewesen sein, die sich dann weiterentwickelt haben. Letztlich wird ihr Status nicht genau definiert. Gelegentlich werden sie im Fandom als eine Art Herrscher mit prophetischen Gaben verstanden. Bezüge zur griechischen Welt. Einige Personen in Battlestar Galactica tragen griechische Namen. So lernen wir zum Beispiel die Geschwister Apollo und Athena kennen, die interessanterweise die Kinder von Commander Adama sind, dessen Rolle als Vaterfigur durch die Parallelisierung mit Zeus unterstrichen wird. Außerdem hätten wir dann noch die Begleitdame Cassiopeia, deren Name sich von der gleichnamigen Königin der griechischen Mythologie ableitet, was sich auf die Schönheit beider Frauen beziehen könnte. Denn Cassiopeia war von ihrem eigenen Erscheinungsbild so angetan, dass sie sich selbst als schöner als die Nereiden, also Meeresnymphen, bezeichnete, was die bekannten Ereignisse um Andromeda und Perseus auslöste. Natürlich könnte Cassiopeias Name auch vom prominenten Sternbild inspiriert worden sein, das seinerseits auf die Königin zurückzuführen ist. Denn auch die 12 Kolonien sind nach Sternbildern benannt, in diesem Fall denjenigen der Tierkreiszeichen. So werden in der Serie unter anderem explizit Caprica, Sagittaria und Virgin genannt, also Steinbock, Waage und Jungfrau. Wie wir bereits eben gehört haben, kommandiert Commander Kane den Kampfstern Pegasus. Dass damit wie in der griechischen Mythologie ein geflügeltes Pferd gemeint ist, ergibt sich daraus, dass die Kampfpiloten der Pegasus ein ebensolches als Symbol auf ihren Helmen tragen. Zu den beim Überraschungsangriff der Zylonen zerstörten weiteren Kampfsternen zählen außerdem die Akropolis, die Atlantia sowie die Triton. Immer wieder treten in der Serie Charaktere in Erscheinung, die griechische Namen tragen, ohne dass dies mit einer tieferen Bedeutung verbunden wäre. In diesem Zusammenhang wären etwa Ariadne, Elias, Hektor, Hermes oder Leda zu nennen. Einen Sonderfall stellt in diesem Zusammenhang der Chefankläger der menschlichen Flotte dar, da dieser nach dem athenischen Gesetzgeber Solon benannt ist, sodass ein sinnvoller Zusammenhang zwischen Name und Funktion besteht. Interessant ist auch der Charakter Kronos, unter dessen Kommando Adama einst gedient hatte, während der Ältere nun dem Jüngeren untersteht. Hier scheint es sich um eine Anspielung auf Kronos, den Vater und Vorgänger des Zeus, zu handeln, der letztlich von seinem Sohn gestürzt werden sollte. Ein ehemaliges menschliches Reich, das auch von den Zylonen vernichtet wurde, ist das nach dem Orakel von Delphi benannte Delphian Empire, von dessen Hauptstadt Gomorrah wir bereits eben gehört haben. Gelegentlich fallen auch Ausdrücke wie »was zum Hades«, was vielleicht im Sinne von »was zur Hölle« zu verstehen ist. Hades ist auch der Name eines von Balta kommandierten Basisschiffs der Zylonen, was dem Schiff natürlich aufgrund seiner Namensgleichheit mit dem Gott der Unterwelt eine düster bedrohliche Aura verleiht. Besonders gerne trinken die Menschen der 12 Kolonien ein Getränk namens Ambrose, bei dem die Serienmacherinnen und Serienmacher offensichtlich Ambrosia im Kopf hatten, die unsterblich machende Speise der griechischen Götterwelt. Die Zylonen als römische Zyklopen. Ursprünglich handelte es sich bei den Zylonen, im Original Cylons, um ein reptilienhaftes außerirdisches Volk. Dieses hielt die körperliche Statur der Menschen für die bestdenkbare, weshalb die Zylonen damit begannen, das äußere Erscheinungsbild der Menschen in Form von Robotern nachzubilden. Als die ursprünglichen Zylonen eines Tages ausgestorben waren, führten ihre Geschöpfe fortan ein Eigenleben und begannen damit, andere Völker zu unterwerfen, was schließlich den Konflikt mit den Menschen auslöste, die ihren Nachbarn zur Hilfe geeilt waren. Dabei scheint dem bereits oben vorgestellten Lord Iblis eine nicht unbedeutende Rolle zugefallen zu sein, sprich das Oberhaupt der Zylonen, der Imperious Leader, doch mit dessen Stimme. Auch war Iblis wohl nicht ganz unschuldig am Aussterben der ursprünglichen Zylonen. Da die Zylonen nur ein rotes Auge haben, das sich beständig waagerecht hin und her bewegt, erinnern sie zwangsläufig an Zyklopen. Ihre silberglänzenden Rüstungen sind vom Helm her aber durchaus römisch inspiriert, was sich auch daran zeigt, dass es den Rang des Centurion gibt, der allerdings dem niedrigsten Grad innerhalb der zylonischen Hierarchie entspricht. In der Doppelfolge The Living Legend ist Balta, während er in einem zylonischen Jäger sitzt, mit einem Helm zu sehen, der ihn ebenfalls klar römisch erscheinen lässt. An römischen Namen begegnen uns in der Serie Aurora und Anton. Glenn A. Larson und die Idee hinter Battlestar Galactica. In einem kurzen Interview, das der Blu-ray der Serie beigefügt ist, erklärt Glenn A. Larson, woher die Idee zu Battlestar Galactica stammte. In diesem Kontext erzählt er von seinen mormonischen Wurzeln und seiner Faszination für Mythologie, die Pyramiden und verschiedene diesbezügliche Theorien, wobei er explizit auf Erich von Dänikens Erinnerungen an die Zukunft zu sprechen kommt. Battlestar Galactica sei das Ergebnis all dieser Interessen. So sagt Larson ganz klar, dass er und seine Kolleginnen und Kollegen sich großzügig bei der Mythologie bedient haben und stellt auch noch einmal den Exodus, also den Auszug der Israelitinnen und Israeliten aus Ägypten, als ein zentrales Motiv der Erzählung in den Vordergrund. Im Folgenden vertritt Larson die These, dass vieles für eine Mutter- oder Ursprungskultur spreche, die lange vor den Ägyptern, Azteken und weiteren Zivilisationen auf der Erde gelebt und die späteren Kulturen inspiriert habe. Diese Ursprungskultur könne geografisch gesehen in der Antarktis angesiedelt gewesen sein, als diese noch an anderer Stelle lag und dementsprechend wohl eisfrei war, oder in Atlantis. Es sei vernünftig anzunehmen, dass ein Planet, der mehrere Milliarden Jahre alt ist, möglicherweise ein oder zwei sehr weit entwickelte Hochkulturen hervorbringen könnte. Natürlich könne die Menschheit aber auch von außerirdischen Humanoiden abstammen, die irgendwann zur Erde gekommen sind und sich fortpflanzten oder Experimente durchgeführt haben, aus denen dann der Mensch hervorgegangen sei. Vielleicht sei das Wort Himmel ursprünglich die Bezeichnung für einen anderen Planeten gewesen, von dem Gott gekommen sei, um den Menschen zu schaffen. Wir alle seien Roboter eines höheren Gottes. Getreu des bereits oben angesprochenen mormonischen Gedankens, dass der Mensch so ist, wie Gott war, und der Mensch so werden möge, wie Gott ist, kann sich Glenn A. Larson vorstellen, dass auch die Menschheit sich eines Tages um einen anderen Planeten kümmern wird, weil sie zuvor auf der Erde oder woanders einen guten Job gemacht habe. Gedankenspiele um Battlestar Galactica. Da die Serie leider nach nur einer Staffel aus Kostengründen abgesetzt wurde, blieben manche in Kampfstern Galactica aufgeworfene Fragen offen. Das hier zusammengetragene reicht aber bereits aus, um ein paar Grundideen zu rekonstruieren, die die Serie nur andeutet. Wenn in der griechischen Mythologie Ambrosia als Speise der Gottheiten in Erscheinung tritt, ist dies wohl als eine entfernte Erinnerung daran zu verstehen, dass die Vorfahren der auf der Erde lebenden Menschen einst, als sie noch als 13. Stamm von Kobol aus zur Erde reisten, dieses in Anführungszeichen göttliche Getränk liebten. Ebenso sind Pyramiden fest im kollektiven Gedächtnis oder Unterbewusstsein der Nachfahren des 13. Stammes verankert geblieben. Besonders spannend ist in dieser Hinsicht der Helm der Kampfpiloten, dessen Erscheinungsbild als Erinnerung an etwas Altehrwürdiges, das von den Sternen kam, zur Kopfbedeckung der Pharaonen umfunktioniert wurde. In der Stadt Gomorrah muss es wohl derart wüst zugegangen sein, dass die jüdische Religion von dort die Grundidee für Sodom und Gomorra übernahm. Umgekehrt scheint die Stadt Eden so prächtig gewesen zu sein, dass sie als Paradies in das Gedächtnis der Menschheit überging. Und auch bei den 12 Sternkreiszeichen handelt es sich in Wahrheit um eine Erinnerung an die 12 übrigen Kolonien der Menschen. Ähnliche Phänomene lassen sich auch losgelöst von der antiken Rezeption aufgreifen. So treffen wir in der Folge The Young Lords auf einem Planeten, auf dem sich Teile des 13. Stammes niedergelassen zu haben scheinen, auf Einhörner, während die dort lebenden Menschen wie eine Mischung aus Wikinger und American Natives erscheinen. Bei den Einhörnern aus den Sagen und Mythen der Menschen handelt es sich also um eine dunkle Erinnerung an Wesen, denen die Menschen tatsächlich einst begegnet waren. Was die Kleidung angeht, scheint es so zu sein, dass die Menschheit immer wieder auf ähnliche Ideen kommt, unabhängig davon, wo sie gerade lebt. Dazu passt eine Art Sheriffstern, den Menschen auf einem Planeten in der Folge The Magnificent Warriors verwenden, um ihren Gesetzeshüter zu kennzeichnen. Übrigens wurde dieser Grundgedanke auch in der Neuauflage der Serie aus den Jahren 2004 bis 2009 aufgegriffen, in der Männer in Anzug und Krawatte zu sehen sind, was ja eher untypisch für ein Science-Fiction-Setting erscheint. Die Idee, dass einzelne Aspekte der menschlichen Mythen, Sagen und Religionen ihren Ursprung in einer Zeit haben, die vor der Besiedlung der Erde liegt, entspricht dabei dem Schema, das wir bereits weiter oben im Zusammenhang mit den Engeln kennengelernt haben. Die Serie Kampfstern Galactica rationalisiert übernatürliche Phänomene, indem sie in Anführungszeichen rationale Erklärungen für diese erfindet. What about Starbuck? Nachdem wir nun die ganzen Anspielungen auf Ägypten, die griechisch-römische Welt und die drei großen monotheistischen Buchreligionen gehört haben, stellt sich die Frage, wie der zentrale Charakter Starbuck an seinen Namen gekommen sein mag. Mein erster spontaner Gedanke war diesbezüglich immer der Steuermann Starbuck aus dem Buch Moby Dick von 1851. Denkbar wäre in beiden Fällen ein Bezug auf Angehörige der Familie Starbuck, die als Walfänger und Seereisende in die amerikanische Geschichte eingegangen sind. Nebenbemerkung: Bei meinem Rewatch von Kampfstern Galactica sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die mein jüngeres Ich vermutlich noch nicht wahrgenommen hat. Zum einen sind dies die weiblichen Kampfpilotinnen in der Serie, die zwar in ihrer Menge ein Resultat des Umstands sind, dass es auf der Galactica nicht genügend Männer gibt, insgesamt betrachtet dann aber doch als Selbstverständlichkeit präsentiert werden, was nicht zuletzt auch am Charakter Shiba liegt. Auch im Rat der 12, dem obersten Gremium der überlebenden Menschheit, sitzen mehrere Frauen, von denen eine von einer Schauspielerin asiatischer Herkunft verkörpert wird. Später sieht man außerdem unter den Kampfpiloten einen Schauspieler asiatischer Herkunft, wobei mit Colonel Tai und Boomer, der Stellvertreter Adamas und ein populärer Nebencharakter, afroamerikanisch besetzt sind. Selbstverständlich ist die Serie ein Kind ihrer Zeit und zeigt manches, was man heute vermutlich anders machen würde. Zum Beispiel würde man heute wohl keinen Schimpansen mehr in ein Roboterkostüm stecken, wie man es für den Charakter Daggett getan hat. Insgesamt betrachtet hat es mich dann aber doch überrascht, wie in Anführungszeichen fortschrittlich die Serie teilweise im Vergleich zu zeitgenössischen Produktionen wie den ersten Star Wars oder Star Trek Filmen wirkt. Schlussgedanken: Auch wenn im Detail nicht alles gleichermaßen überzeugend erscheint, verbindet Battlestar Galactica insgesamt betrachtet griechische, ägyptische, römische und religiöse Inspirationsquellen auf äußerst gelungene Weise mit Präastronautik und Science Fiction. Dabei gelingt es der Serie, ihre Erzählung durch die relativ unverschleierten Bezüge zu verschiedenen Mythologien und Religionen mit altbekannten Bezugspunkten zu versehen, über die das Publikum leicht Anschluss an die Erzählwelt finden kann. Gleichzeitig verleihen die Rückbezüge auf das Altertum der Geschichte eine gewisse zusätzliche Tiefe. In Kombination mit der sehr guten Besetzung, den bemerkenswerten Gaststars, der großartigen Titelmelodie und dem gelungenen Design ergibt sich ein großes Ganzes, das auch heute noch Spaß macht und durchaus überzeugt. Oft fragt man sich ja als Erwachsener, warum das kindliche Ich sich derart für dieses oder jenes begeistern konnte. Bei Kampfstern Galactica stellt sich mir diese Frage definitiv nicht Und dieser Podcast wird sicherlich nicht meine letzte tiefere Auseinandersetzung mit dieser Serie sein. Denn in mancherlei Hinsicht spricht Battlestar Galactica den nun 47-jährigen Mann noch ebenso an wie den 10-jährigen Jungen von 1989, auch wenn sich in den 37 Jahren dazwischen meine Perspektive ein wenig verschoben haben mag. Und damit wären wir dann auch schon wieder am Schluss der Folge angelangt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch bei den kommenden Sendungen wieder dabei sein werdet. Ganz toll wäre es, wenn ihr zur Unterstützung des fantastischeantike.de Projekts mein Newsletter abonnieren würdet, weil das der leichteste Weg für mich ist, euch über Neuigkeiten auf dem Laufenden zu halten. Die Anmeldemöglichkeit zum Newsletter findet ihr natürlich auf fantastischeantike.de. Damit genug für heute, macht es gut und bis demnächst. Tschö!
Mit einem Raumschiff voller Werwölfe von der Antike nach Mittelerde. fantastischeantike.de, der Podcast. Eure Sendereihe zur antiken Rezeption in Fantasy, Science Fiction und Horror. Eine Audioproduktion von und mit Althistoriker und Fantastikforscher Dr. Michael Kloy.